sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist Wahlsonntag. Heute dürfen die von uns, die über 18 sind, darüber entscheiden, wer demnächst in Berlin regiert und wer als Bundestagsabgeordneter wieder viel Geld verdient. Aber nicht nur heute ist Wahltag. Wenn man einmal tiefer darüber nachdenkt, ist im Prinzip jeder Tag, den wir verbringen, ein Wahltag. Schon wenn wir morgens aufstehen, dann wählen wir aus, ob wir nun Anzug anziehen oder eine Jeanshose. Wir wählen aus beim Frühstück, was wir denn essen, ein Brötchen oder Brot, ob wir Kaffee oder Tee wollen. Wir wählen nachmittags im Restaurant, ob es ein Stückchen Kuchen sein soll oder nicht, oder nur eine Tasse Kaffee. Wir wählen abends im Fernsehprogramm. Wir wählen das Ziel des nächsten Urlaubs, und da gibt es auch große Wahlentscheidungen, die man zu treffen hat, wie die Kinder heißen sollen, mit wem man den Rest seines Lebens verbringt, wer der Ehepartner sein soll. Wir wählen das Haus aus, in dem wir leben wollen. Wir wählen den Beruf, den wir als junge Menschen ergreifen. Und eben heute wählen wir auch, wer die Geschicke unseres Vaterlandes weiter regieren soll. Jeder Tag ist letztlich ein Wahltag. Mal sind es größere, mal sind es kleinere Wahlentscheidungen, die wir zu treffen haben. Mal sind es wichtigere und unwichtigere. Aber im Prinzip ist unser ganzes Leben eine Kette von Wahlentscheidungen. Bei diesen ganzen vielen Wahlen, Entscheidungen, die wir zu treffen haben, gibt es drei Wahlentscheidungen, die sind wichtiger als alles andere. Es ist egal, was ich morgens esse. Es ist egal, wer in Berlin regiert. Es ist egal, wo ich meinen Urlaub verbringe. Es ist egal, wie mein Haus aussieht. Was aber nicht egal ist, das ist die Wahl auf diese drei Fragen. Erstens, an wen glaube ich? Zweitens, auf wen hoffe ich? Und drittens, wer ist der Herr meines Lebens? Der Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist, der berichtet von einer Frau, die genau auf diese drei Wahlfragen in dem einen Moment ihres Lebens die Entscheidung treffen muss. Sie muss sagen, an wen sie glaubt, auf wen sie hofft und wer der Herr ihres Lebens ist. Dieser Frau Martha hören wir in unserem Predigtext. Ich lese uns drei Verse aus dem Johannesevangelium, dem 11. Kapitel, die Verse 25 bis 27. Jesus spricht zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, in Jesus Christus, du Heiliger Geist, an diesem Wahlsonntag stellst du uns neu durch diese Worte aus der Heiligen Schrift vor die Wahl, wer unser Glaube ist, wer unsere Hoffnung ist und wer unser Herr ist. Herr, ich möchte dich bitten für diese Predigt, dass wir nach dieser Predigt noch gestärkter sagen können, dass du das bist. Du, unser Herr, Jesus Christus. Ich möchte aber insbesondere für diejenigen unter uns bitten, die dich noch nicht kennen, die noch nicht an dich glauben, dass sie diese Antwort in ihrem Leben irgendwann finden können. So wollen wir dich bitten für diese Predigt, Herr, dass du das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest. Amen. Drei Fragen, auf die Martha hier eine Antwort findet, an den sie glaubt, auf wen sie hofft und wer der Herr ihres Lebens ist. Und es ist immer dieselbe Antwort: Jesus Christus. Und ich möchte dir in dieser Predigt diese drei Fragen stellen. An wen glaubst du? Auf wen hoffst du? Und wer ist der Herr deines Lebens? Die erste Frage, an wen glaubst du? Ist Jesus Christus dein Glaube? Martha wird hier ganz unvermittelt in unserem Predigtext vom Herrn Jesus gefragt. Er sagt ihr, wer er ist. Er offenbart sich noch einmal ganz neu durch sein Wort. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und es bleibt dann nicht irgendwie unverbindlich im Raum stehen, sondern dazu muss Martha sich verhalten. Jesus fragt sie auf den Kopf zu. Glaubst du das? Glaubst du das? Sie hat jetzt Farbe zu bekennen. Nicht irgendein Gott, nicht irgendein Glaube, nicht irgendeine Gottesvorstellung. Ist es Jesus Christus oder nicht? An irgendeinen Gott, irgendeine Kraftquelle, irgendeinen esoterischen Krempel glaubt jeder Mensch. Es gibt keine Atheisten. Ich bin noch keinem begegnet. Wenn man tiefer mit den Menschen spricht, irgendwas ist tief drin. Die Bibel sagt uns das auch. Es gibt eine natürliche Gotteserkenntnis. Jeder Mensch hat so eine Ahnung vom Allmächtigen. Aber damit hat man auch nicht Gott kennengelernt. Da ich davon ahne, dass es einen Gott gibt und irgendwie an einen Gott glaube, habe ich noch keinen Frieden mit diesem allmächtigen Gott. Den Frieden mit Gott und die Rettung zum ewigen Leben habe ich nur, wenn ich an Jesus Christus glaube. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und darüber muss ich mir klar sein, wenn ich wähle, an wen ich glaube. Glaube ich an diesen Jesus oder an irgendeinen anderen Gott, an den Fußballgott von Werder Bremen, den esoterischen Krempel, irgendeine Kraftquelle, Buddha, Allah, wie auch immer all die Götzen heißen mögen. An wen glaube ich? Ich kann niemanden von euch dazu bringen, dass er an Jesus Christus glaubt. Meine Aufgabe als Pastor ist es nur, euch klarzumachen, dass ihr eine Entscheidung zu treffen habt und was die Konsequenzen eurer Entscheidung ist. Wenn ihr an Jesus Christus glaubt, dann bekommt ihr ewiges Leben. Aber wenn ihr nicht an ihn glaubt, dann bleibt der Zorn Gottes über euch. Johannes 3, 36, einige Kapitel vor unserem Predigtext. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und deshalb ist das eine Frage mit dem Glauben, eine Frage von Sein oder Nichtsein, von ewigem Leben oder ewigem Zorn Gottes. Glaubst du an Jesus Christus? Oder um es mit Goethe zu sagen, das ist die Gretchenfrage. Das hat schon der schärfste Denker unseres Vaterlandes erkannt. Wie hältst du es mit der Religion? So fragt Gretchen den Faust. Wie hältst du es nun mit der Religion? Was ist dein Gott? Das ist nicht nur die Frage, die Faust gestellt bekommt. Das ist nicht nur die Frage, die Martha gestellt bekommt. Sondern es ist die Frage, die du heute am Wahlsonntag 2009 neu gestellt bekommst. Wen wählst du? Wählst du Jesus und das ewige Leben? Oder wählst du irgendeinen anderen Gott, irgendeine andere Götze? Dann darf ich dir sagen, dann gehst du verloren. Ich weiß, dass nachher wieder so ein, zwei kommen werden und werden sagen, ja, Herr Latzl, ist ja alles schön und gut, aber sie sind zu brutal. Immer wieder das Rumtreten auf dieser Frage. Gibt es denn nicht noch andere Themen? Umwelt, Ausgestaltung der Kirche und sonst was, ich überziehe bewusst. Da kann man wählen, wie man will. Aber das ist die Frage der Fragen. Und mein Auftrag, den ich vom allmächtigen Gott habe, ist nur dafür zu sorgen, als Pastor dieser Gemeinde dafür zu sorgen, dass möglichst viele ihn als Gott und Herrn bekennen, an ihn glauben, auf dass sie gerettet werden. Und ich möchte auch euch, den Wiedergeborenen, unter uns Mut machen. Stellt diese Frage immer wieder. Das ist das Wichtigste, was wir als Kirchengemeinde, als Gläubige, als Nachfolger Jesu Christi zu tun haben. Dass wir Menschen fragen, Glaubst du an Jesus? Ich weiß, dass das einfacher ist, diese Frage von hier oben zu stellen, als häufig in der 1:1-Begegnung. Ich erinnere mich daran, wie mein Vater im Krankenhaus gelegen hat, hatte einen Gehirntumor und konnte nicht mehr sprechen. Und wir mussten vor 3 Jahren befürchten, dass es nicht schaffen wird. Er kriegte noch eine Infektion und da stand das so, dass es eigentlich so aussah, er wird sterben. Er lag da, konnte nicht mehr reden. Da denke ich, jetzt musst du es nochmal gerade ziehen. Ich habe mit meinem Vater über viele Dinge gesprochen im Leben, aber über dieses Wichtigste hatte ich nie direkt geredet, weil einfach da so eine Hemmung war, obwohl ich ein gutes Verhältnis zu meinem Vater habe. Da bin ich zu ihm auf die Intensivstation gegangen und er konnte nicht widersprechen. Ich habe dann mit ihm geredet und einmal gesagt, worauf es ankam. Ich habe ihn dann gefragt, Vater, glaubst du an diesen Jesus Christus? Und er konnte noch die Hand drücken, hat ganz große Hände, mein Vater, dann meine kleine Hand genommen und hat das ganz feste gedrückt. Und nachher nie wieder darüber gesprochen. Und Gott sei Dank hat er ihm noch ein paar Jahre gegeben. Ich weiß, dass das schwer ist, diese Frage zu stellen. Und glaub mir, ich würde mich lieber ins Weserstadion stellen, wo 40.000 Leute und denen die Frage stellen, als in diese 1:1-Situation hineinzukommen. Aber dafür müssen wir doch Gewehr tragen. Ich habe, als mein Vater da auf der Intensivstation lag, gedacht, es kann doch nicht sein, dass der eines Tages nicht dabei ist, dass ich in der Ewigkeit bin und mein Vater fehlt. Und dann war es mir auf einmal ganz leicht. Nur konnte ich ihn fragen. Aber es hat mich Überwindung gekostet. Das möchte ich denen sagen, die schon lange bei Jesus sind. Ich möchte euch neu Mut machen, auf eure Lieben und Liebsten zuzugehen, auf euren Nachbarn. Und fragt es ganz direkt. Nicht irgendwie außenrum, so nach dem Motto, na, wie findest du eine Kirche oder wie ist das? Sondern fragt, glaubst du an Jesus Christus? Weil es die Frage über Sein oder Nichtsein ist. Und ich möchte diese Frage auch nochmal an die richten, die noch nicht zu Jesus gehören, die noch nicht wiedergeboren sind. Was glaubst du denn, was mit deinem Leben passiert, wenn du ohne Jesus vor dem Allmächtigen trittst und keinen Frieden mit Gott hast? Jesus lädt dich neu ein in diesem Gottesdienst zum Glauben an ihn, dass du ihn wählst. Das ist die erste Frage, auf die Martha die Wahl trifft. Jesus Christus, an wen glaubst du? Die zweite Frage, auf die sie eine Antwort findet, das ist die Frage, auf wen sie hofft. Alle Menschen hoffen. Das ist menschliche Grundeigenschaft. Genauso wie wir alle schlafen und essen und aufs Klo müssen, so ist es uns Menschen eigen, dass wir hoffen. Der Mensch ist ein hoffendes Wesen. Das ist nicht nur Aussage der Bibel, sondern die größten Denker der Kulturgeschichte der Menschheit haben das festgestellt. Der große Cicero sagt einmal, dum spiro spero, solange ich atme, hoffe ich. Solange ich atme, hoffe ich. Und Dante macht in seiner göttlichen Komödie klar, dass über der Hölle folgendes Wort steht, lass alle Hoffnung fahren. Da, wo wir aufhören, Mensch zu sein, da gibt es auch keine Hoffnung mehr. Die Hoffnung ist Grundbestandteil eines jeden menschlichen Lebens, auch deines Lebens. Du hoffst immer auf irgendwas. Wir sind immer erfüllt mit Hoffnung, kleinere oder größere Hoffnung. Die einen hoffen auf eine glückliche Beziehung, auf einen schönen Urlaub, auf ein erfülltes Berufsleben, auf die steigenden Aktienkurse. In der letzten Woche haben wir es erlebt, wie das sein kann, auf das Hoffen auf Geld mit diesem Lotto-Jackpot-Hype. Nicht, wo da ganz viele hingelaufen sind und haben die Kreuzchen gemacht, in der Hoffnung, 1:140 Millionen trifft, nicht so klein die Hoffnung ist, aber die wird dann ganz groß, nicht? Und dann füllt man doch noch einen zweiten Schein aus, weil vielleicht hilft es dann doch noch ein bisschen besser. Alle Menschen sind hoffende Wesen. Nur das Objekt der Hoffnung unterscheidet sich. Wir haben ganz unterschiedliche Hoffnungen, mit denen wir gekommen sind. Wichtig ist aber, dass die Zentralhoffnung meines Lebens Jesus ist und dass ich mein Leben auf nichts anderes gründe und hoffe, als allein auf diesen Jesus Christus. Weil wenn ich es auf etwas anderes gründe, dann gründe ich es auf etwas, was nicht bleibend ist. Jesus Christus ist der, so beginne ich ja jede Predigt, der da war und der da ist und der da sein wird. Und außer ihm und seinem lebendigen Wort bleibt nichts. Alles andere vergeht. Alle Menschen, die wir so toll und so nett finden, alles Geld, was wir auf der Bank gehortet haben, unsere Gesundheit, ja, wir selber vergehen auch. Wir sind von Staub geworden und werden wieder zu Staub werden mit all unserer irdischen Hülle. da bleibt nichts. Nur das von uns, was Anteil an Jesus Christus hat. Und wohl dem, der auf Jesus Christus hofft. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und deshalb möchte ich euch allen das noch einmal neu ans Herz. Hofft auf Jesus Christus und auf niemand anderen. Auch wenn er gleich zur Wahlurne geht und euer Kreuzchen macht, was ja richtig ist als Staatsbürger. Hofft nicht darauf, dass die in Berlin, ganz gleich welcher Couleur sie Politik betreiben, irgendetwas machen könnten. Das sind nur Menschen. Die sind genau wie wir. Die haben keine mehr Möglichkeiten der Gesetzgebung. Aber ausrichten können die gar nichts. Wehe dem, der seine Hoffnung auf Menschen setzt, auf Politiker setzt. Haben wir im letzten Jahrhundert zweimal erlebt, wie das ganz furchtbar in die Hose gegangen ist in unserem Vaterland. Hofft nicht auf Menschen, auch nicht auf die Politiker. Auch nicht auf eure Ehepartner, auf eure Kinder. Auch die sind sterblich. Wenn ihr euch darauf gründet und die sterben, dann zerbricht alles. Und dann sind die Krisen vorprogrammiert. Hofft auf Jesus Christus, auf den, der immer sein wird. Und der Fundament ist und der euch auch nicht enttäuschen wird. Es ist nicht nur so, dass Menschen sterben. Menschen enttäuschen immer. Das ist in der Natur der Menschen. Menschen enttäuschen immer. Christus enttäuscht nie. Und deshalb hofft auf Jesus Christus. Mit dem Alten Testament ein ganz wunderbares Wort, das bedeutet mir sehr viel im Psalm 22, da heißt es, unsere Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden erretten. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich momentan befindest. Was vielleicht deine Hoffnungslosigkeit ist. Ich möchte dir eins sagen, hoffe auf Jesus. Martha hier in unserem Predigttext hat auf Jesus gehofft und die war in hoffnungsloser Situation. Ihr Bruder Lazarus war gestorben. Sie hatte mit ihrer Schwester Maria nach Jesus geschickt. Er solle kommen, der war schwer krank. Und dann kommt Jesus nicht. Und er kommt nicht und dann stirbt der Bruder. Und als jetzt hier diese Begegnung ist, da ist der Bruder Lazarus schon 4 Tage tot. Sagen ihm schon, du kannst nichts mehr machen. Der liegt im Grab, er stinkt schon. Verwesung ist schon fortgeschritten. Da tritt Martha vor Jesus und sagt sie vor unserem Predigtext, mein Bruder Lazarus ist gestorben. Wenn du hier gewesen wärst, du hättest ihn gesund gemacht. Dann sagt sie, aber auch jetzt weiß ich, was du vom Vater bitten wirst, das wird er dir schenken. Sie setzt all ihre Hoffnung auf Jesus Christus, angesichts hoffnungslosester Lage, wo menschlich gar nichts mehr möglich ist, der ist schon am Verwesen. Weil das sie hat, diese Hoffnung, darf sie miterleben, wie Jesus sie nicht enttäuscht. Dieser Jesus geht hin, stellt sich vor das Grab und ruft den schon verwesenden Lazarus vom Tod ins Leben zurück. Das ist das, was unser Herr kann, denn er ist der Herr über Leben und Tod. Und deshalb möchte ich dir das ans Herz geben, wie Maria, egal was deine hoffnungslose Situation jetzt zu sein scheint, hoff auf Jesus. Er hat immer wieder Wege und Möglichkeiten. Und wenn du das tust, dann wird dir etwas zuteil werden, was eine ganz wunderbare Erfahrung ist. Denn wenn man auf Jesus hofft, wenn man sich damit an Gott bindet, denn Jesus ist ja der Zugang zu Gott, der einzige Zugang zu Gott, dann bekommt man die Verbindung mit Gott. Dann schenkt Gott einem den Heiligen Geist und dieser Heilige Geist sorgt dann für eine zuversichtliche innere Ausrichtung auf das, was kommen wird. Er sorgt für eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung auf das, was kommt. Und das ist wirkliche Hoffnung und die kann nicht genommen werden. Deshalb hoffe auf Jesus, auf dass du in jeder deiner Lebenslage durch Gott diese zuversichtliche innerliche Ausrichtung geschenkt bekommst. Ich frage mich immer, wie Leute ohne diese Hoffnung leben. Wie die mit dem Tod, wie mit den Niederlagen fertig werden wollen. Ich weiß es nicht. Und ich bin auch froh, dass ich es nicht zu wissen brauche. Denn ich brauche so nicht zu leben. Denn ich darf für mein Leben wissen, es gibt für mich immer eine Hoffnung. Weil ich an Jesus Christus glaube. Und eine dritte und letzte Frage, an der wir zu wählen haben. Wer ist der Herr unseres Lebens? Jesus Christus, dein Herr. Martha wählt hier, wer der Herr ihres Lebens ist. Sie antwortet, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist. Ja, Herr, sie hat die Wahl getroffen, wer der Herr ihres Lebens ist. Und das müssen wir alle tun, dass wir wählen, wer der Herr über unser Leben ist. Und da gibt es einen Wahlschein, der ist so ähnlich wie der Wahlschein, den ihr gleich in der Urne sehen werdet. Nur auf diesem Wahlschein gibt es im Prinzip nur drei Positionen. Auf dem Wahlschein, den wir haben, da sind ja ganz viele Kandidaten drauf, da gibt es nur drei Kandidaten. Der erste Kandidat, wer der Herr über unser Leben sein kann, das bin ich selber. Da machen die meisten von uns das Kreuz. Ich bin der Herr meines Lebens. Ich entscheide, was richtig und was falsch ist. Ich bestimme über alle Abläufe in meinem Leben. Ich bin der Herr meines Lebens. Wer so wählt, wird eines Tages vor Gott nicht bestehen. Wer eines Tages vor dem Allmächtigen steht und dem seine eigene Lebensphilosophie erklärt, der wird abgeurteilt werden. Jesus begegnet mal so Menschen im reichen Jüngling, nicht? Dem begegnet er mit seiner Philosophie. Und dann diskutieren die so und Jesus sagt, pass mal auf, was folgendes wichtig ist. Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Wunderbar, passt alles in die Philosophie dieses jungen Mannes. Prima, alles und deckungsgleich. Er findet bei Jesus Bestätigung. Dann sagt Jesus einen Satz, sagt, eins fehlt dir noch, gib alles, was du hast, den ganzen Besitz, den Armen, dann folge mir nach. Oh, das nicht. Jesus der Herr sein lassen, das nicht. Da steigt er sofort aus. Und damit kann er nicht das ewige Leben haben. Der ist der eigene Herr, der entscheidet, aber das, was Jesus sagt, spielt keine Rolle. Und deshalb gelingt es nicht, dass er vor Gott bestehen kann. Es gibt aber noch eine zweite Position, wo man andere den Herrn sein lässt, neben Jesus Christus. Andere Menschen oder andere Götter. Andere Menschen oder andere Götter. Es gibt Menschen, die gehorchen, was andere sagen. Auch so einem begegnet Jesus Christus einmal. Da ist einer, der will seinen Vater beerdigen. Jesus kommt zu ihm, während er zur Beerdigung unterwegs ist und sagt, folge mir nach. Und der Mann sagt, du, ich würde ja gerne, aber erst muss ich meinen Vater beerdigen. Selbst im Tod hat sein Vater noch mehr Macht über sein Leben als der lebendige Gott. Deshalb kann er Jesus nicht nachfolgen. Der kreuzt jemand anderen an, wer der Herr seines Lebens ist. Auch wenn wir da das Kreuz machen bei der zweiten Position, können wir vor Gott nicht bestehen. Wir können nur die dritte und letzte Position wählen. Jesus Christus, er muss der Herr meines Lebens sein. Da muss mein Kreuz stehen, unter seinem Kreuz. Jesus, der Herr meines Lebens. Wenn ich andere zum Herrn meines Lebens mache, dann gehe ich verloren. Denn das verträgt unser Herr Jesus Christus überhaupt nicht, dass er irgendwie neben anderen oder gar hinter anderen steht. Erster Gebot sagt uns Jesus, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft befreit hat, von allen anderen Göttern. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das sagt Jesus dir noch einmal zu. Du darfst keine anderen Götter haben über dein Leben als allein Jesus Christus. Nicht dich selber und auch nicht andere Menschen oder andere Götzen. Jesus muss der Herr sein. Wir werden jetzt die Wiedergeborenen und auch sagen, nittenjoll, da hat der Pastor dazu recht, gut, dass er es nochmal gesagt hat. Aber hier setze ich bei den Wiedergeborenen direkt nochmal nach und frage euch, ist Jesus wirklich der Herr eures Lebens? Jesus sagt in der Bergpredigt mal einen ganz entscheidenden Satz. Er sagt, nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Das ist das Entscheidende. Nicht nur das Sagen, dass Jesus der Herr ist, sondern auch den Willen unseres Vaters tun. Und das ist das, was ich dich fragen möchte. Tust du wirklich das in deinem Leben, was Jesus dir sagt in der Bibel? Oder bekennst du nur mit der Zunge, dass Jesus der Herr ist? Wer ist wirklich dein Entscheider? Wer ist wirklich dein Bestimmer? Wessen Willen lenkt dich wirklich? Ist Jesus Christus dein Herr? Drei Fragen, die Martha hier mit einer Antwort beantwortet. An wen sie glaubt, auf wen sie hofft und wer der Herr ihres Lebens ist. Und sie hat nur eine Antwort. Jesus Christus. Sie wählt immer wieder Jesus Christus. Und das wünsche ich mir auch für dein Leben. Heute, an diesem Wahlsonntag und für alle Tage, die der Herr dir noch schenken möge, dass du immer wieder diesen einen Namen wählst, Jesus Christus, den Namen deines Herrn, den Namen deines Glaubens, den Namen deiner Hoffnung. Möge dieser Herr Jesus Christus durch seinen Geist diese Predigt an dir segnen. Amen.